Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und heute sprechen wir über die Last der Öffentlichkeit. Oder um das etwas genauer zu beschreiben, was es bedeutet, heutzutage ein Amt oder einen Job oder auch eine Herkunft sein eigen nennen zu können, die es einfach mitbringt, dass viele Menschen, also die Öffentlichkeit, ganz genau verfolgen kann oder es auch verfolgen will, was da Mann oder Frau so alles treibt. Liebe Margot, als ehemalige Bischöfin, EKD-Ratsvorsitzende, Bestseller-Autorin, gern gesehener Gast in TV-Talksendungen oder eben auch Podcast-Show wie diese, kennst du dich natürlich ja nur zu gut aus. Was waren denn da für dich so, wenn wir über Lasten sprechen, die lästigsten Momente? Erzähl uns mehr.
Ach Tobias, ja, das ist nicht so einfach zu formulieren. Du wirst ja beispielsweise als Pfarrerin auf so eine Öffentlichkeit nicht vorbereitet. Und da gibt's die schönsten Momente und die schrecklichsten. Also vielleicht war der überraschendste und schönste für mich, als ich zur Landesbischöfin in Hannover gewählt wurde. Also 5. Juni, weiß ich noch ganz genau, 1999. Und auf einmal waren da lauter Menschen, die sagten, oh, wie schön und wie toll und Kameras und Mikrofone. Und ich habe Blumensträuße über Blumensträuße bekommen, bin dann mit meinem Mann zurück nach Fulda gefahren, das war ich noch im ICE. Und da sagte jemand, ach, sind Sie von Fleurop? Weil wir so viel Blumen dabei hatten. Und da war so Glück oder war so eine Freude, dass Menschen sagen, wie schön und wie toll und die erste Frau und bla bla, so weiter. Also das war ein schöner Medienmoment. Und abends in der Tagesschau war ich vor dem Papst. Ja, haben alle gesagt, ey, die Evangelischen vor dem Papst in der Tagesschau. Also es war ein schöner Medienmoment.
Hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht, wie dass sowas mal kommen kann? Oder warst du wirklich total überrascht?
Aber überhaupt nicht. Auf sowas bist du nicht vorbereitet. Also es gibt ja kein Medientraining oder sowas. Ja, da kannst du nur versuchen zu reagieren. Also ich war davon völlig überwältigt. Das weiß ich noch. Das war... Dann habe ich natürlich eine gewisse Routine gelernt, Interviews, was man so macht oder zu tun hat. Aber das andere, sag ich mal, die andere Seite war mein Rücktritt. Und auf einmal, ich war unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Das wurde, obwohl es eigentlich unter der Klausel des, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber jedenfalls darf sowas eigentlich nicht veröffentlicht, Datenschutz, genau, durch die Polizei steht, hat mich dann die Bild-Zeitung angerufen. Sie hätten da doch eine Information erhalten. Und dann war ich in der Bild-Zeitung auf Seite 1, ja, die Alkoholnacht der Bischöfin. Und dann lagerten vor der Bischofskanzlei Kamerateams. Die haben versucht, durch die Fenster Bilder zu schießen, haben nebenan eine Wohnung gemietet, um da irgendwelche Kameraeinblicke in die Privatwohnung zu finden. Also da konnte ich tagelang nicht aus dem Haus gehen. Also das war die andere Seite.
Was macht das mit einem, wenn plötzlich genau diese Paparazzis auf der Lauer liegen?
Ja, das ist belastend. Und ich muss auch sagen, ich möchte nie wieder so eine öffentliche Person sein, deren Privatleben dann auf einmal da ausgeforscht wird und da geguckt wird. Ich denke manchmal, wenn da Drohnen über Privatgrundstücke fliegen und Menschen und Kinder von Prominenten versuchen abzulichten, also das ist schon furchtbar. Also ich so finde, dass da muss eine Grenze sein zwischen persönlich. Ich finde schon, persönliches solltest du öffentlich machen, als öffentliche Person dann auch in einem Amt. Aber privat, da gibt es eine geschützte Privatsphäre. Und das denke ich, wenn ich manchmal jetzt sehe, was so Prominenten geschieht, vor allen Dingen für Kinder. Also du kannst doch Kinder nicht ablichten oder auch, was manche auch machen, ablichten lassen.
Jetzt will ich aber nochmal zu dir zurückkommen und zu deiner Zeit, in der du in verschiedenen Ämtern ja unterwegs gewesen ist. Manch einer wird vielleicht ja dann sagen, naja, die Geister, die sie rief. Ja, also ich meine, das ist halt der Preis der Öffentlichkeit. Du hättest ja auch sagen können, nein, ich werde lieber Bäcker-Fachverkäuferin, da würde keiner fotografieren. Greift sowas bei dir?
Also das kann ich nachvollziehen. Ich habe ein Amt gewählt, das auch auf der Ortsebene öffentlich ist. Das habe ich oft gesagt zu Kolleginnen und Kollegen. Also auf der Ortsebene ist es auch nicht anders. Ja? Also wenn du in Spießkappel Pfarrerin bist, dann wird manches von dir auch in der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen erscheinen. Das war ja auch so. Also es ist Pfarrerin ein öffentliches Amt und das wählst du. Dazu stehe ich auch. ich möchte ja in die Öffentlichkeit. Also ich möchte ja nicht total zurückgezogen, alleine zu Hause leben, als Schriftstellerin, die nichts mit der Welt zu tun hat. Und dazu musst du stehen, das würde ich auch sagen. Das musst du aushalten. Ich sage auch nicht, dass ich da irgendwie Mitleid suche. Überhaupt nicht.
Also für dich ja, glaube ich, auch ganz wesentlich gewesen. Wer eine Botschaft hat, möchte ja gern, dass diese Botschaft rauskommt. Also deswegen hast du da für dich selber irgendwie Regeln festgelegt, wie du eben dieses Spiel mit der Öffentlichkeit für dich selber in ordentlichen Bahnen halten kannst?
Nun, Tobias, du kennst mich ja aus der Zeit auch, weil wir manches öffentlich auch zusammen gemacht haben. Ich war sehr unbefangen, also ich hatte keine Regeln. Ich habe das eher aus dem Bauchgefühl heraus gemacht. Aber was ich immer gemacht habe, ich habe versucht, meine Kinder zu schützen. Es gab dann eine Fernsehdoku irgendwie am Anfang, als ich Bischöfin wurde. Und dann gab es noch mal was zum 10-jährigen Jubiläum. Und es gab zwei Fotos, die ich meinen Kindern dann auch gezeigt habe, die sie dann genehmigt haben. Aber ich habe nicht permanent meine Kinder in die Öffentlichkeit gezerrt. Das fand ich ganz wichtig, dass die eine möglichst freie, medienfreie Kindheit haben. Also von den Medien beobachtete Kindheit haben. Also dass sie davon frei sind. Und ich persönlich habe immer gedacht, ich bin dafür da, den Glauben, meine Kirche, unsere Überzeugung in die Welt zu bringen. Und da muss ich mich mit dem auch auseinandersetzen.
Trotzdem ist es so, dass das nicht immer klappt. Also es gibt ja jetzt dann auch Fotos von dir und deiner Familie im Netz. Ich kann mir vorstellen, dass, ich meine, aus Kinder werden Erwachsene und die finden das vielleicht dann nicht so toll, wenn sie dann immer noch im Netz rumfleuchen.
Ja, das würde ich heute auch ganz anders und viel vorsichtiger sehen. Es gab eben 99 so eine Fotoshooting-Serie von uns als Familie. Und damals fanden wir alle das ganz nett. Aber sag mal, 1999, ich weiß, das war echt noch ein anderes Jahrhundert. Da hat keiner überlegt, wie lange diese Fotos im Netz stehen. Und meine eine Tochter sagte auch, also dieses Foto von mir mit dem Karnickel, ich finde es doof. Aber es ist nun mal öffentlich. Ich bin danach sehr viel vorsichtiger gewesen und es gibt nicht viele Fotos von meinen Kindern. Das, wie gesagt, das letzte von 2010 mit meinen Töchtern haben sie alle vier autorisiert dann. Das geht erst öffentlich, wenn es von den Mädchen oder den jungen Frauen autorisiert ist. Aber da siehst du, was ich in 11 Jahren schon gelernt habe. Aber in den Jahren dazwischen gibt es eigentlich keine öffentlichen Fotos meiner Kinder.
Wenn man heute so ins Netz reinschaut, dann ist man sehr erstaunt, wie freizügig man doch mit dem Recht am eigenen Bilde umgeht. Es gibt eine Umfrage bei jungen Leuten in den USA. Ich meine, da ist das vielleicht dann auch noch mal ein bisschen extremer. Aber dort bei dieser Umfrage kam raus, dass 86% der jungen Amerikanerinnen, die möchten gerne Influencer werden. Und die finden das ganz super, wenn möglichst viel von ihnen in der Öffentlichkeit vorkommt. Kannst du das verstehen?
Nein, das finde ich ganz furchtbar, muss ich auch sagen. Also, weil ich da eher zurückhaltend bin. Also ich bin auch nicht bei Instagram, Twitter oder Facebook, weil ich das merkwürdig finde. Eigentlich willst du doch dein Privatleben schützen und du willst es nicht alles nach außen kehren. Und diese Bilder, die sie da posten, die werden ja noch Jahrzehnte im Netz sein. Das war eben früher ganz anders. Ja, so ein Foto bei EPD, das war bei EPD irgendwo im Archiv, wurde vielleicht nochmal rausgeholt. Aber was jetzt im Netz ist, das finde ich schon schwierig. Und vor allen Dingen finde ich ganz schlimm, wenn Eltern ihre Kinder da ins Netz stellen, die noch nicht gefragt werden können und die eines Tages sich vielleicht irgendwo bewerben um eine Stelle und dann werden da ihre irgendwie merkwürdigen Kinderfotos mit dran gezogen.
Das ist ja fast wie so ein Tattoo, was man nicht mehr los wird, ne? Also man macht sich da wahrscheinlich oder viele machen sich da gar nicht Gedanken, dass das sehr lange noch aufzufinden ist.
Naja, also ich sag mal, viele sind doch jetzt sehr sensibilisiert. Also mit meinen Kindern habe ich beispielsweise, meinen Kindern, das ist komisch, die sind zwischen 30 und 40, ja. Ich habe mit meinen Töchtern die Abmachung, dass wir Fotos meiner Enkelkinder nicht per WhatsApp teilen, weil immer die Gefahr ist, dass es irgendwo an falsche Adressen kommt und dass es nicht mehr zurückholbar ist. Und das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich finde, da ist eine neue Sensibilität aber auch gewachsen.
Wir sprechen ja heute so ein bisschen über die Last der Öffentlichkeit, die plötzlich über einen hereinbrechen kann. Manch ein YouTuber, Influencer wird sich da wahrscheinlich irgendwann dann auch mal irgendwann wundern. Nicht wundern tun sich wahrscheinlich ja Menschen, die so wie du lange Zeit, weil sie Politikerin sind oder so wie du eben ein wichtiges Amt in der Kirche innehaben, die ständig und immer wieder in der Öffentlichkeit vorkommen. Hast du Verständnis für die Scholzens, Steinmeiers und jetzt ganz aktuell auch für die Lindners dieser Zeit, die auch ordentlich schimpfen, weil die Presse sich so sehr für sie interessiert? Hast du da mit denen Mitleid?
Nein, habe ich nicht. Das muss ich sagen. Wenn du ein so öffentliches Amt anstrebst, das musst du ja anstreben, Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundesfinanzminister, dann muss dir klar sein, dass du durchleuchtet wirst, dass du begleitet wirst, dass über dich berichtet wird. Es ist bei uns ja noch nicht ganz so schlimm wie in den USA, aber natürlich auch in Deutschland bist du dann von Interesse, von öffentlichem Interesse und musst damit rechnen.
Jetzt müssen wir natürlich über einen ganz aktuellen Fall reden. Der Fall Lindner hat ja Kirche auch wieder was mit dazu zu tun, die Hochzeit. Ja, und also so ganz glücklich war er, glaube ich, auch nicht darüber, dass er da jetzt so in den Fokus geraten ist. Geschieht's ihm recht?
Ach ja, ich höre ja aus deinem Lachen heraus, dass so ein bisschen Häme dabei, ja. Ich bin ambivalent. Auf der einen Seite ist es so, dass ich mich frage, meine Güte, in Zeiten, in denen Menschen Angst haben, ob sie ihre Gasrechnung bezahlen können, wegen Ukraine-Krieg, Corona gebeutelt sind, muss man da öffentlich so eine absolute Reichenhochzeit inszenieren, ja, mit Porsche, BMW, Sylt und Champagner und Gosch und auch noch die Kirche, das ist ja noch ein anderes Thema. Ach, da denke ich, das muss doch nicht sein. Ihr hättet ja schön feiern können. Ich gönne das jedem, aber vielleicht diskret in einem Hotel im Schwarzwald oder was weiß ich. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch ein gewisses Mitgefühl. Ist natürlich nicht schön, wenn du dann derartig durch die Medien geschleppt wirst und kritisiert wirst. Also ich denke, es hat auch einen bitteren Nachgeschmack einfach.
Ich glaube, er sitzt das ja jetzt aus. Es gibt ja auch andere, die wehren sich richtig. Hast du dich auch mal gewehrt gegen sowas, wo du gesagt hast, nee, also will ich nicht in die Öffentlichkeit gezerrt werden?
Nee, ich habe mich nicht gewehrt, weil ich weiß, das hat überhaupt keinen Zweck. Und je mehr du dich wehrst, desto mehr wirst du dann auch noch daran hochgezogen. Ich habe versucht, das immer stehen zu lassen. Da keine Gegendarstellung, keinen Anwalt. Ich habe das immer stehen lassen, habe gedacht, weißt du, versendet sich.
Trotzdem die Frage, das ist ja immer, hat dich ja immer begleitet. Hast du dir dann morgens überlegt, oh Mensch, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt mit dem Hund rausgehe und joggen gehe, was ziehe ich denn an? Nicht, dass ich da irgendwie ein blödes Bild entsteht oder war dir das dann doch auch egal?
Also das gibt nur eine Situation, die kann ich ja jetzt mal erzählen, das war sehr lustig. Ich hatte eben diesen Rücktritt und dann waren ständig da Paparazzi vor der Tür und meine Kinder mussten kommen, um mit dem Hund zu gehen. Und der Pizzabote hat schon gesagt, Frau Käsmann, Sie tun mir so leid, weil ich nicht rausgegangen bin eine ganze Woche lang. Und dann war es Sonntagmorgen 6.15 Uhr und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du mit dem Hund gehen, da sind keine Paparazzi mehr da, die schlafen jetzt alle. Geh mit meinem Hund durch den Maschpark Hannover, kennst du noch, ne? Und da denke ich, also Margot, bist du jetzt schon irgendwie schizophren, dass du denkst, da ist einer? Und tatsächlich kommt da ein Mann aus dem Gebüsch und fotografiert uns. Und da habe ich gesagt, was wollen Sie denn von mir? Und dann sagt er, ach, Frau Käsmann, ich bin Paparazzo, aber ganz lieber. Und ich liebe die Hunde der Promis. Und dann habe ich gesagt, das Bild war nächstes Jahr in der Bildzeitung. Käsmann geht mit Hund spazieren. What a Nachricht.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist ja die absolute Schlagzeile.
und da habe ich gedacht, das ist doch auch lächerlich, oder?
Ja. Das ist jetzt wirklich was, wo man drüber schmunzeln kann. Es gibt aber auch so Momente, wo einem wirklich das Schmunzeln dann auch im Halse stecken bleibt. Last der Öffentlichkeit. Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es immer mehr Angriffe gibt, verbaler Art oder sogar auch körperlicher Art, zum Beispiel auch auf Kommunalpolitiker. Und das Ganze hat jetzt in dieser Corona-Zeit auch noch zugenommen. Sind das Dinge, die dir Sorgen bereiten, dass im Grunde Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, sich nicht mehr richtig sicher fühlen können?
Also das bereitet mir auf jeden Fall Sorge und ich finde das wirklich schrecklich und erbärmlich. Ich nehme jetzt mal den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, den ich auch erlebt habe. Der hat kleine Kinder und da wird er bedroht in seinem Auto vor der Haustür oder Fackelzüge vor dem Haus, Privathaus einer Ministerin. Das sind Einschüchterungsversuche, die doch an die Nazis erinnern. Und das finde ich furchtbar, weil wir können froh sein, finde ich, wenn sich anständige, wackere Menschen mit Haltung diesen politischen Ämtern stellen. Und zwar nicht nur auf Ministerebene, sondern auch auf Ortsebene. Das finde ich wirklich unwürdig und für eine Demokratie gefährlich, wenn die bedroht werden. Man kann anderer Meinung sein, jederzeit. Also ich bin auch oft anderer Meinung als die Politik, aber die Würde des Menschen ist unantastbar und der Respekt vor dem anderen, der muss gewährleistet sein und dafür muss notfalls eben auch die Polizei sorgen. Also der Mord in Kassel, in der Nähe von Wolfhagen an Herrn Lübcke, der zeigt ja, dass da irgendwie jede Form von Distanz verloren gegangen ist.
Weil du es gerade aufgreifst, den Fall Lübcke, Juni 2009. Also du bist ja auch jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Und ich weiß, dass du eigentlich von dir selber sagst, du bist ein Mensch, der eigentlich Angst so nicht so unmittelbar kennt. Hat dir das Angst gemacht?
Ach, mir persönlich nicht so. Weißt, ich habe auch mal da so von der Polizei so einen Brief bekommen, dass ich auf einer Liste stehe von Leuten, die, wie soll ich sagen, bedroht werden sollten und anderes mehr. Aber ich habe das als Person ganz gut von mir fernhalten können. Nur, was ich finde, ist, wenn die Familie bedroht wird, also wenn Kinder bedroht werden, das ist doch das Verletzlichste, was du so hast. Oder deine Partnerin meinetwegen, dein Partner. Das finde ich ist furchtbar, wenn Menschen das machen. Also unterschiedlicher Meinung sein, ja. Aber für mich persönlich als Person konnte ich das ganz gut von mir wegdrücken und sagen, ach, weißt du, also, bedroh mich doch. Aber nicht die anderen um mich rum. Die haben damit nichts zu tun.
Diese Umfrage, die ich vorhin erwähnt habe, da ist rausgekommen, dass 72% der Bürgermeister in Deutschland schon mal konkrete Beleidigungen erfahren haben. Das Netz ist da natürlich auch ein wunderbarer Wildwuchs, in dem man sich da auch ausbreiten kann. Es wird immer wieder oft darüber diskutiert, soll man es wegignorieren oder soll man auch wirklich dagegen vorgehen? Wie hältst du das? Also wenn bei dir Beleidigungs-E-Mails ankommen, gehst du da auch mal dagegen vor? Gibt es auch sowas wie eine Strafanzeige mal?
Ja, doch. Also es gibt drei Formen bei mir. Also es gibt welche, wo ich denke, oh Mann, das ist so blöd, da drücke ich den Delete-Knopf. Dann gibt es welche, wo ich denke, fange ich doch an zu argumentieren. Und manchmal ist tatsächlich so, einer hat mir mal geschrieben, hätte ich nicht gedacht, Frau Käßmann, dass ich mit Ihnen nochmal diskutiere. Also da war es dann okay. Und dann gibt es Bedrohungen, wo ich denke, das will ich nicht persönlich nehmen, aber das leite ich an die Staatsanwaltschaft weiter, weil ich finde, das ist die Frage, ist das eine Straftat? Und das finde ich auch richtig so.
Oftmals wird ja jetzt auch gerade bei Prominenten darüber diskutiert, die sagen ja, die Polizei ist da gar nicht genug hinterher. Unsere Justiz ist da noch gar nicht entsprechend ausgestattet, um tatsächlich da auch aktiv zu werden. Wie erlebst du das? Verläuft das alles im Sande oder hast du wirklich auch Hoffnung, dass da was ankommt?
Mein Eindruck ist, dass sich das in den letzten 3-4 Jahren deutlich verstärkt hat, die Sensibilisierung dafür. Früher hat man gesagt, na komm, das ist irgendwie, die haben die beleidigt, Ende aus, legen wir weg. Aber gerade nach dem Mord an Herrn Lübcke, aber auch den Hanau-Morden oder NSU 2.0 und anderes mehr, also ist doch klarer, dass da ein Gewaltpotenzial dahinter steckt, bis hin zum Mord eben. Und mein Eindruck ist, dass es ernster genommen wird in letzter Zeit.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Last gesprochen. Ganz am Anfang hast du auch mal von der Lust erzählt, dass das auch schön ist, dass man Blumensträuße und sowas kriegt. Was gab es denn sonst noch für dich an schönen Momente, wo du sagst, es ist vielleicht doch mal ganz schön, auch das Privileg zu haben, in der Öffentlichkeit zu sein, tolle Leute kennenlernen oder so?
Ach ja, was ist das Privileg? Also ich sag mal, ist ja schön, wenn dir Menschen dann sagen, ah, Frau Käßmann, ich freue mich so, Sie kennenzulernen. Ich finde das so toll, was Sie gemacht haben. Oder Ihre Predigt war super. Oder ich habe Ihr Buch gelesen, das finde ich toll. Also das, natürlich ist das schön. Ja, also das suchst du dir ja nicht aus. Du sagst ja nicht, oh, ich will jetzt Promi werden. Okay, vielleicht machen das Influencer, das verstehe ich nicht, das ganze System, ja. Aber ich bin nie angetreten als Pfarrerin, um in Anführungsstrichen irgendwelcher CDF Promi zu werden. Aber natürlich ist es auch schön, wenn du positive Resonanz von anderen bekommst. Das im kleinen Kreis so, im großen dann auch. Ja, also wenn ich einen Gottesdienst habe, da sind 600 Leute und dann fängt einer an, nach der Predigt zu klatschen, dann klatschen die alle und dann freust du dich, klar. Also da muss man ja auch nicht sagen, oh, das wäre aber eine Last, dass die jetzt klatschen. Das ist so Quatsch. Natürlich ist es auch schön, sonst würde keiner das machen.
Sind das dann auch so die Momente, die einem dann Mut und Kraft geben, wenn es eben dann diese schwierigen Momente gibt? Oder hilft das dann gar nicht, dass man sich dann an die guten Momente erinnert?
Doch, das hilft auf jeden Fall. Also für mich war das oft so, dass ich, weißt du, diese schönen, großen, auch als Bischöfin Festgottesdienste oder auch jetzt habe ich das ja oft, dass ich dann eine Lesung habe oder einen Gottesdienst und die Menschen sind so positiv in der Resonanz und sagen dir, was sie sagen, tut mir gut und das begleitet mich oder dieser Satz von ihnen hat mir was bedeutet. Als mein Mann starb, war mir ihr Buch so wichtig oder so. Natürlich stärkt dich das. Das macht, ja, das macht auch glücklich, sage ich ganz ehrlich. Das ist nicht nur Last, nein.
Wir haben die ganze Zeit über die Last der Öffentlichkeit geredet. Ich würde gerne, weil das ja auch zu deiner Geschichte gehört, über das Loslassen der Last sprechen. Also wenn man eben nicht mehr in der Öffentlichkeit steht. Du hattest ja auch eine Phase, wo du dich dann wirklich auch mal rausgezogen hast. War das gut, einfach auch mal zu sagen, ich löse mich jetzt von der Öffentlichkeit? Ist das schwer gefallen?
Nee, also ich muss sagen, für mich war das super. Das erste war ja, dass ich nach Berlin gezogen bin. Das werde ich nie vergessen. Da musste ich mich dann anmelden, Bürgeramt Rathaus Schöneberg. Und dann fragte die so Sachen ab für ihren Fragebogen. Ja, Beruf, habe ich gesagt, Pfarrerin. Und ich glaube, sie hat Fahrerin verstanden. Ich meine, Berlin, 30% Religionszugehörigkeit. Und dann sagst du, ihr hören so einer Religionsgemeinschaft an? Werde ich nie vergessen, weil ich dachte, in Hannover hätte jeder gewusst, dass ich in der Religionsgemeinschaft angehöre. Aber das fand ich auch entlastend. Also Berlin war dann schon anonym. Und dann war ich ja 5 Monate in Atlanta und habe im Studentenwohnheim gewohnt. Die hatten keinen Schimmer, also wer ich bin oder was weiß ich. Da war ich die net old lady sozusagen, die da auch dabei ist. Bei mir haben sie da manchmal ihr Herz ausgeschüttet, die jungen Studenten, oder waren ganz happy, wenn ich da bei irgendeinem Abend mitgemacht habe. Also mir hat das gut getan, raus, völlig absolut raus erstmal und anonym sein und kein Mensch hat eine Ahnung von deiner Vorgeschichte.
Das ist aber auch eine Form von Stärke, ne? Einfach dann auch mal loslassen zu können. Einfach zu sagen, ja, das ist auch mal gut, eben nicht ständig im Mittelpunkt irgendwie zu stehen.
Also ich fand es, muss ich ehrlich sagen, entlastend. Ich bin da so nach und nach reingewachsen und habe dann auch gedacht, diese Last los zu sein ist schön. Und jetzt in dem Status, in dem ich jetzt bin, wissen zwar viele hier in meinem Umfeld, wer ich bin und was so gemacht habe, aber ich bin für die Öffentlichkeit nicht mehr so interessant und das ist sehr entspannend und ich muss auch keine Entscheidung mehr für eine ganze Kirche verteidigen oder so, sondern das finde ich schon entlastend und kann auch gut sagen, jetzt die nächste Generation dran, dann macht ihr mal weiter.
Es gibt aber auch Menschen, die können das nicht. Also ich meine, unsere ehemalige Bundeskanzlerin Frau Merkel, die hat das gemacht, die konnte loslassen. Aber jetzt gucken wir uns mal den Fall Boris Johnson an oder den Oberbürgermeister Peter Feldmann in Frankfurt. Denen scheint das ja irgendwie schwer zu fallen, dass sie loslassen können und aus der Öffentlichkeit plötzlich entfleuchen müssen. Kannst du verstehen, dass die da so festhalten?
Nein, kann ich nicht verstehen, weil ich finde, gut lutherisch, es gibt eine Unterscheidung zwischen Amt und Person. Und du bist als Person immer noch dieselbe Person, die du warst, bevor du das Amt hattest. Das Amt ist auf Zeit, das ist auch geliehene, in Anführungsstrichen, Macht auf Zeit. Und die musst du dann wieder abgeben und dann bist du wieder die Person, die du immer geblieben bist im Amt. Das finde ich auch wichtig, dass du dich nicht absolut über dieses Amt definierst. Ich bin, was weiß ich, Landesbischöfin oder Ministerpräsident oder Boris Johnson. Ja, Boris Johnson ist immer Boris Johnson.
Ja, ich glaube, der kommt auch immer wieder. Also der wird uns nicht verlassen.
Ja, aber weißt du, Tobias, das macht doch die Leute auch so allergisch, weil die an der Macht kleben in einer Egomanie wie Donald Trump, das ist doch, oder Erdogan oder Bolsonaro. Das sind doch nicht Leute, die dem Wohle des Volkes dienen wollen, sondern die dienen ihrem eigenen Ego. Und ich finde das wirklich auch abstoßend.
Da bin ich wirklich voll und ganz bei dir. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben jetzt gut 30 Minuten getalkt, und zwar in der Öffentlichkeit. Mit diesem Podcast. War das für dich jetzt eher Lust oder eher Last?
Ach du, der Podcast mit dir, der macht mir Spaß, weil es ist ein lockeres Gespräch. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Und insofern finde ich den Podcast entspannt. Also ich finde auch toll, dass keine Kameras dabei sind, sage ich ganz ehrlich, weil es ist jetzt ganz egal, wie ich hier sitze. Wir können reden und die Menschen können zuhören oder sie können nicht zuhören. Also das finde ich entspannt.
Ja, das finde ich auch super schön. Ich kann unrasiert und fern der Heimat hier sitzen und keiner denkt sich, mein Gott, wie sieht der denn jetzt eigentlich aus? Margot, das war es wirklich jetzt auch schon für unser heutiges Thema, die Last der Öffentlichkeit. Die neueste Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Glavion. Und da hoffen wir natürlich auch sehr, dass das für Sie jetzt alles in allem keine Last, sondern eher eine Lust war, uns zuzuhören und würden uns sehr freuen, auch etwas von Ihnen zu hören. Sie können uns schreiben und wir freuen uns nämlich über Feedback, Margot.
Ja, genau, schreiben Sie mir auch, was Sie bewegt oder worüber wir hier mal sprechen sollten demnächst. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse wasmichbewegt@margotkäßmann.de.
Und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie dann auch wieder hier an selber Stelle, und zwar in 2 Wochen. Und Sie möchten keine dieser Folgen mehr verpassen, dann müssten Sie einfach diesen Podcast abonnieren. Das kostet überhaupt gar nichts. Und wenn Sie wollen, dass andere Menschen auch noch in den Genuss kommen, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Eine kleine Rezension können Sie natürlich gerne auch schreiben. Und da gibt es noch so Sternchen, die man uns geben kann. Freuen wir uns sehr darüber. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann, zu ihren Büchern, finden Sie auf margotkäßmann.de und natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, Margot, ich habe jetzt nichts vergessen.
Nee, das hört sich an, als hast du alles zusammengefasst. Und ich sage, na dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.